Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es sollte ein Prestigeprojekt der Ampelregierung werden, die Legalisierung von sogenanntem Genusscannabis. Die Pflanzendroge sollte kontrolliert verkauft werden in lizenzierten Fachgeschäften, in denen dann auch eine Beratung stattfinden kann. Doch diese Pläne wurden in Brüssel einkassiert. Gestern nun haben Karl Lauterbach und Cem Özdemir ihr neues Eckpunktepapier vorgestellt. Ein Zwei-Säulen-Modell. Lizenzierte Fachgeschäfte, die wird es nur noch in Modellregionen geben. Und dort soll dann wissenschaftlich erforscht werden, welche Folgen solch ein Absatzweg hat. Ansonsten soll der Besitz von 25 Gramm zum Eigenbedarf künftig straffrei bleiben. Abgegeben werden soll der Stoff über genossenschaftsähnliche Vereine, sogenannte Cannabis Social Clubs. Darüber habe ich heute gesprochen mit dem Suchtforscher Daniel Deimel, Professor für klinische Sozialarbeit an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Herr Deimel, das neue Eckpunktepapier zur Freigabe von Cannabis. Ist das denn für Sie nun der große Wurf, der tatsächlich das Problem, das wir in Deutschland mit der Droge haben, lösen kann?
Es ist ein ganz zentraler, wichtiger Schritt und ein Schritt in die richtige Richtung. Ein großer Wurf in der Drogenpolitik würde es sicherlich sein, wenn man grundsätzlich die Frage der Legalisierung von Drogen insgesamt wissenschaftlich fundiert betrachten würde. Soweit sind wir noch nicht. Aber in Bezug auf Cannabis ist es ein ganz wichtiger Schritt, die Entkriminalisierung von KonsumentInnen voranzubringen und eben auch dadurch bessere Möglichkeiten für die Prävention und Beratung und Therapie zu ermöglichen.
Ja, schauen wir uns nochmal an, was die Freigabe denn überhaupt bewirken soll. Dazu heißt es beim Bundesgesundheitsministerium, Ziel bleibt weiterhin die Qualität zu kontrollieren, die Weitergabe verunreinigter Substanzen zu verhindern, den Jugendschutz sowie den Gesundheitsschutz für Konsumentinnen und Konsumenten bestmöglich zu gewährleisten sowie den Schwarzmarkt einzudämmen. Sehen Sie das denn gegeben? Also es wird ja jetzt in diesen Vereinen abgegeben. Die Kontrolle stelle ich mir schwierig vor. Wie kann das gelingen?
Also momentan haben wir eine Situation, dass der Drogenmarkt vollkommen unkontrolliert ist. Das Cannabis, was wir auf dem Schwarzmarkt finden, ist häufig genetisch verändert und hochgezüchtet, sehr hochpotente Substanzen. Und da gibt es null Kontrolle. Das ist erstmal die Status quo. 4,5 Millionen Erwachsene haben im letzten Jahr Erfahrung mit Cannabis gemacht. Das ist sozusagen die Ausgangsposition. Wenn wir jetzt eben über solche Cannabis-Social-Clubs sprechen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung, weil wir aus dem Dunkelfeld in eine nähere Betrachtung kommen und es gibt Möglichkeiten der Kontrolle, wie das dann genau funktionieren soll. Das wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Das ist sicherlich sehr spannend. Also wie soll Verbraucherschutz funktionieren? Ein wichtiger Punkt wäre in dem Zusammenhang Drug-Checking auch durchzuführen. Das steht auch im Koalitionsvertrag, dass das kommen soll, nicht nur für Cannabis, sondern für auch andere psychotrope Substanzen. Und das muss man sicherlich in der Kombination betrachten.
Drug-Checking zum Beispiel in Zusammenhang mit dem, was als Ecstasy bekannt ist, die Partydroge, wo man eigentlich gar nicht weiß, was wirklich drin ist. Nicht immer ist das ja der altbekannte Wirkstoff MDMA.
Genau, also es geht nicht nur um Cannabis, sondern um vielerlei psychotrope Substanzen, die eingenommen werden. Ecstasy ist eins, aber eben auch Kokain, Amphetamin oder andere Substanzen. Viele Länder haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, in den Niederlanden, in der Schweiz. Also man muss nicht allzu weit ins Umland schauen, um zu sehen, wie gut das funktioniert. Es wird auch sehr gut angenommen von Konsumentinnen und man hat natürlich dann eine große Sicherheit, auch Erkenntnisse über die Drogen, die auf dem Markt tatsächlich kursieren und kann eben ganz anders mit Konsumentinnen ins Gespräch kommen und eben auch Präventionsarbeit eben vor Ort leisten.
Schutz der Menschen, die Cannabis konsumieren, wenn wir jetzt wieder zum Cannabis zurückkommen, das heißt ja auch Jugendschutz. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die sieht die Freigabepläne kritisch und verweist auf die Erfahrungen mit Alkohol. Wenn eine Droge erst einmal legalisiert ist, dann haben Kinder und Jugendliche üblicherweise kein Problem damit, auch an dieses Mittel heranzukommen. Wie sehen Sie das?
Naja, also da werden zwei extreme Situationen miteinander verglichen. Also aus einer Public Health Perspektive ist eine gelingende Drogenpolitik eine ausgewogene Drogenpolitik, die fernab ist von Prohibition, also einem Verbot, wie wir es bisher hatten. Das funktioniert nicht, das hat keinen präventiven Aspekt oder Charakter und führt eher zu einer Verschlechterung der Situation von Konsumentinnen, aber eben auch ein komplett unregulierter oder freier Abgabe von Substanzen ist hochproblematisch und das haben wir bei Alkohol. Also es ist vergleichbar günstig, es ist 24/7 an Tankstellen verfügbar und da haben wir kulturell eine ganz andere Setzung dieser sehr potenten Droge, Alkohol. Und von daher muss man das ausgewogen betrachten und der Mittelweg ist eigentlich das, was aus einer Public Health Perspektive sinnvoll wäre, nämlich eine Substanz nicht verbieten, sondern eben sich Gedanken machen, wie Qualitätsstandards gesetzt werden können, was die Produktsicherheit angeht und wie Abgabe funktionieren soll. Und wenn wir die aktuelle Situation sehen, Kinder und Jugendliche werden unter den Bedingungen, in denen wir uns jetzt befinden, überhaupt nicht geschützt. Und das ist eigentlich viel problematischer.
Jugendschutz war ein Thema gestern auf der Pressekonferenz. Hören wir uns mal kurz an, was Karl Lauterbach dazu gesagt hat.
Alles, was Kinder und Jugendliche angeht, unter 18, bleibt verboten. Daran soll sich nichts ändern. Wir verändern aber die Grundlage für den Jugendschutz. Wir wollen es so machen, dass bei den unter 18-Jährigen, wenn der Konsum dort festgestellt wird, verbindlich entsprechende Programme angeboten werden, Präventionsprogramme für Minderjährige.
An sich schon ein interessantes Konzept, Prävention bei Menschen, die bereits konsumieren. Aber was kann tatsächlich bewirkt werden durch solche Präventionsprogramme?
Das ist sicherlich jetzt eine spannende Frage. Also grundsätzlich ist es sehr, sehr gut, dass natürlich Jugendliche geschützt werden sollen und eben auch Angebote vorgehalten werden sollen durch Suchthilfeeinrichtungen. Es bleibt natürlich die Frage, wie man grundsätzlich damit umgeht, wenn eine Substanz für erwachsene Personen straffrei bleibt, aber Jugendliche strafrechtlich in Erscheinung treten. Das ist natürlich ein Ungleichgewicht da. Und das wird nochmal sehr spannend sein, wie das im Jugendstrafrecht verortet werden soll und eben auch ausbuchstabiert werden soll. Das ist bisher noch sehr unklar. Und da muss man natürlich einen guten Mittelweg finden.
Ein Ziel war es, den Schwarzmarkt auszutrocknen, eben über diese Abgabe, über diese Social Cannabis Clubs. Sehen Sie das als einen geeigneten Weg an?
Für Menschen, die regelmäßig konsumieren, ist das sicherlich ein sehr guter Weg, aus dem Schwarzmarkt auszusteigen. Für Gelegenheitskonsumentinnen dürften nur diese Abgabestellen, die ja in der zweiten Säule beschrieben worden sind, also so wurde es ja benannt als zweite Säule in diesem Programm und in diesem Entwurf, für die dürften nur die eigentlich interessant sein. Von daher ist es für die Übergangszeit sicherlich ein guter Weg, aber das darf nicht dabei stehen bleiben, sondern man wird auch über andere Wege nachdenken müssen, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis zu ermöglichen.
Besteht aber nicht zu befürchten, dass sich der Schwarzmarkt nun noch stärker verschiebt in Richtung Kinder und Jugendliche?
Also ich kann mir das nur schwer vorstellen, dass das eben einen so großen Shift vornehmen wird. Das ist aber prognostisch überhaupt nicht einzuschätzen und das wird man sehen müssen. Wichtig ist, dass dieses gesamte Vorhaben wissenschaftlich gut begleitet wird, um Daten zu produzieren und dann eben auch nachsteuern zu können.
Sagt der Suchtforscher Daniel Deimel von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen zu den Freigabeplänen für Cannabis.